Es werden sich sowieso alle fragen, warum heißen die eigentlich beide Bayer?
Na, auf jeden Fall nicht, weil wir irgendwie Hänsel und Gretel sind.
Woher?
Na, Hänsel und Gretel sind Bruder und Schwester, oder?
Ich dachte jetzt wirklich kurz, die haben doch was miteinander.
Du dachtest doch nicht, dass Hänsel und Gretel was miteinander haben.
Ich bin sowas von schlecht im Märchen.
Ich würde jetzt lieber tatsächlich zum Thema Newspace wiederkommen.
Dieser Begriff Newspace, der beschreibt jetzt eigentlich die Privatisierung und die Kommerzialisierung des Raumfahrtgeschäftes und gleichzeitig die Verzahnung der kommerziellen Raumfahrt mit der klassischen Wirtschaft.
Space for 3, 2, 1. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Space for, dem kosmospolitischen Podcast, in dem wir über die innovative Welt der Raumfahrt, zukunftsweisende Technologien und auch über mutige Visionen sprechen wollen. Wir sind
Dr. Matthias Bayer, Gründer und Geschäftsführer der Firma Space Optics und mir gegenüber
Francis-Therese Bayer, Journalistin und Sprechwissenschaftlerin. Ja, unser erster Podcast. Toll, oder?
Ja, ziemlich aufregend.
Ja, was wollen wir in Space for Raum geben? Worum soll es gehen?
Also heute, glaube ich, wollen wir zum einen erstmal über diese zukunftsweisenden Technologien sprechen, die du schon so ein bisschen angeteasert hast, ne? Die vor allem auch für uns alle immer wichtiger werden, weil sie nämlich unseren Alltag betreffen. Also wir wollen über neueste Entwicklungen sprechen, die dazu führen oder vielleicht auch schon dazu geführt haben, dass das ganze Thema Raumfahrt und speziell New Space, was ein Teil der Raumfahrt ist, warum das für uns in unserem Alltag immer wichtiger geworden ist und auch in Zukunft viel, viel wichtiger werden wird.
Aber ich glaube, uns geht es auch aus unternehmerischer Sicht. Also schließlich hast du ja mit drei anderen das eigene Weltraumunternehmen gegründet. Auch darum, das ganze Thema so ein bisschen irdischer zu gestalten und Stichwort Weltraumtourismus, Elon Musk, dem Ganzen auch so ein bisschen diesen Glamour zu nehmen.
Ja, genau. Aber wichtig ist, ein Wissenschaftspodcast, der soll es nicht werden.
Nee, der wird's nicht. Heute in der ersten Folge soll es eigentlich heißen Space for New Space. Also wir wollen klären, was steckt hinter diesem New Space Begriff? Was macht die Branche aus? Und was haben beispielsweise Unternehmen wie die Deutsche Bahn damit zu tun? Also niemand würde vermutlich bei fahrenden Zügen ans Thema Weltall denken, oder?
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber genau darum soll es ja gehen. Also auf der einen Seite haben wir diese unglaublichen Innovationen, ja, mit denen wir das Weltall, den Kosmos erschließen wollen. Und auf der anderen Seite, und das finde ich, ist eigentlich viel wichtiger, haben wir die menschliche Komponente. Und beides müssen wir gut zusammenbringen. Und deshalb hatten wir auch gesagt, Stichwort für den Podcast kosmospolitisch.
Okay, das klang jetzt für dich aber schon sehr philosophisch.
Was wie jetzt für mich?
Naja, ich entdecke langsam irgendwie ganz neue Seiten an dir. Also die des Mittelfeldspielers auf dem Dorffußballplatz mit der Nummer 6 kenne ich
die
ja
Nummer
schon.
7. Ich hatte immer die Nummer 7, zentrales Mittelfeld, immer.
Dann die des Mittelfeldspielers mit der Nummer 7, die kenne ich jetzt schon am längsten. Die des promovierten Ingenieurs auch. Und nach dem Gründer kommt jetzt noch der Philosoph dazu, oder was?
Ja, scheint so, ne? Also vielen Dank auf jeden Fall für die sehr ausführliche Vorstellung. Du bist so vielfältig in deinen Seiten, da passe ich jetzt erstmal lieber. Aber ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin natürlich super froh, dass wir dich als kreativen Kopf auch für Space Optics gewinnen konnten. Und gebe jetzt einfach noch eine private Sache mit, nämlich dass du eine ausgesprochene Hundeflüsterin bist.
Na dann, wuff, wuff.
Ja, also nur ein bisschen was Privates natürlich, weil es werden sich sowieso alle fragen, warum heißen die eigentlich beide Bayer?
Ja, auf jeden Fall nicht, weil wir irgendwie Hänsel und Gretel sind.
Boah, du mit diesen komischen Vergleichen, die versteht am Ende wirklich sowieso wieder keiner.
Na, Hänsel und Gretel sind Bruder und Schwester, oder? Das weiß doch jeder.
Ja, stimmt. Ich dachte jetzt wirklich kurz, die haben doch was miteinander gesagt.
Du dachtest doch nicht, dass Hänsel und Gretel was miteinander haben.
Ich bin sowas von schlecht im Märchen. Das ist jedes Mal wieder das Gleiche. Wirklich.
Quatsch. Los, dann machen wir noch ein Märchen.
Nee, lass mal gut sein. Wir sagen einfach, dass wir verheiratet sind. Können wir doch ruhig sagen.
Ja, das schon im 10. Jahr.
Ja, das ist ziemlich
lange,
ne?
Wir haben jetzt wirklich einiges verraten und ich würde jetzt lieber tatsächlich zum Thema New Space wiederkommen, wie wir es auch versprochen haben.
Dafür sind wir ja auch hier.
Lass uns doch dafür mal einfach so ein bisschen mit eurer Geschichte starten, bevor wir jetzt richtig in diesen Begriff reingehen und da tiefer tauchen. Eigentlich hat ja alles mit der Idee oder mit der Ausgründung aus dem Fraunhofer Institut in Jena begonnen.
Genau.
Und dann kam die Idee, nämlich das in riesigen Stückzahlen zu produzieren, was das Fraunhofer nur in kleinen Mengen und nur zu Forschungszwecken machen darf und eben nicht im industriellen Maßstab. Ich meine, so ein Vorhaben, das ist ja schon irgendwie ein Brocken. Ja, du wolltest ja jetzt kein Bäckereifachgeschäft oder einen Blumenladen machen und das ist jetzt übrigens absolut nicht wertend gemeint, aber darunter können sich die Leute einfach besser was vorstellen.
Ja.
Ja, und ich kann mich noch an die ein oder andere Familienfeier erinnern, wo dann irgendwann immer die Frage kam, und was macht ihr eigentlich? Und du dann gesagt hast, naja, ich habe mein eigenes Weltraumunternehmen gegründet. Und die erste Reaktion darauf war meistens, aha, okay, und was macht man da? So, und die Frage gebe ich jetzt mal an dich weiter. Ich meine, ich habe das schon so halbwegs grob umrissen, aber...
Was wir da machen?
Ja.
Ja, also ganz kurz, wir machen New Space Business im Weltall.
Ich habe doch gesagt, genauer erklären. Das klang jetzt genau. Irgendwie, wie viel wiegt ein Dromedar von 15 bis 16 Uhr, wenn es kälter wird, als Kohlrabi. Also vielleicht erklärst du es mal ein bisschen irdischer und sagst auch, wer wir sind.
Wenn ich's, okay, ja, ich versuche es. Also mit wir meine ich die Firma Space Optics, die wir im Jahr 2020 gegründet haben. Also wir entwickeln und produzieren Spiegeloptiken für Weltraumanwendungen und wir sind ein New Space Unternehmen. Man kann sich das so vorstellen, dass wir spezielle Spiegel aus Aluminium herstellen für zum Beispiel optische Kommunikationsgeräte, da kommt ein langer Fachbegriff, der nennt sich Laserkommunikationsterminals. Und diese Laserkommunikationsterminals, die sitzen oben im All auf den Satelliten. Und damit die Satelliten miteinander per Laserstrahl sich austauschen können, zum Beispiel um schnelleres Internet zu ermöglichen, dafür brauchen sie unsere Spiegel, zwischen denen die Strahlen dann eben hin und her geschickt werden. Eine andere Anwendung wäre beispielsweise die Erdbeobachtung, um Umweltkatastrophen besser vorhersagen zu können, wie beispielsweise Hochwasser oder Waldbrände. Und da fungieren unsere Spiegel einfach als Teil einer Kamera, die oben auf dem Satelliten sitzt und Bilder von der Erde macht.
Also hauptsächlich fürs Weltall, wie du es eben erklärt hast. Aber es gibt tatsächlich ja noch andere Anwendungsbereiche, die man sich jetzt wieder, ich bin bei der besseren Vorstellung, irgendwie, ja, die einem näher sind. Eure Spiegel kommen ja tatsächlich auch bei der Herstellung von Halbleiterchips zum Einsatz, die ja dann am Ende mal in jedem Handy sitzen.
Genau, also man kann mit dieser Technologie ganz viele verschiedene Anwendungen adressieren. Und das war auch wirklich ein Punkt, der mich eigentlich seit den letzten 10, 15 Jahren, seitdem ich das mache, immer fasziniert hat.
Ja, das habe ich gemerkt. Also ich war ja bei der Gründung noch nicht ganz so mit an Bord. Aber du warst ja so motiviert und gefühlt sollte es ja auch kein Zurück mehr geben. Und ich bin ja eigentlich immer so, dass ich kritisch nachfrage, um auszuloten, na, will er es jetzt wirklich? Aber ich würde sagen, du warst ja selber wie so eine Rakete. Also nicht aufzuhalten.
Ja, du hast wie immer super kritisch nachgefragt, das stimmt. Aber es gab einfach mehrere Gründe, die dafür sprachen. Und um das zu verstehen, muss man vielleicht nochmal ein kleines bisschen zurückgehen. Also ins Jahr 2016, 2017. Ich war damals noch wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fraunhofer. Und zu dem Zeitpunkt habe ich überhaupt das erste Mal gehört, dass irgendwo ein Bedarf besteht, optische Systeme für Weltraumanwendungen in solch großen Stückzahlen zu fertigen. Und da war es natürlich noch nicht so, dass ich dann dachte, ja okay, jetzt gründen wir hier mal irgendwie unsere eigene Firma, sondern das kam ja erst alles nach und nach. Also ich bin ja in diese ganze Branche überhaupt erst Stück für Stück reingewachsen. Also ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fraunhofer, ich habe die Technologie mitentwickelt, ich habe Patente geschrieben und irgendwann hat man dann gesehen, ja, da könnte es hingehen. Und was ich immer so krass fand, was ich so als super Erfahrung fand, ist, dass ich über diese vielen Jahre am Institut gesehen habe, was wir für tolle Sachen hier gemacht haben und auch international, weil wir waren ja auf vielen Konferenzen unterwegs, immer gesehen habe, dass wir im Bereich der angewandten Forschung wirklich weltweit Spitzenplätze eingenommen haben. Und gerade für unsere spezielle Technologie, also wir machen ja Metalloptik, wurde die Forschung ja lange vor meiner Zeit bei Fraunhofer gestartet, also um die Jahrtausendwende, Jahr 2001. Also das heißt, wir sprechen hier über mehr als 20 Jahre angewandte Forschung in Thüringen.
Ich glaube, das hat dich auch immer motiviert, oder? Das hier zu lassen, also dieses ganze Know-how und damit einfach weiter was Tolles zu entwickeln?
Ja, absolut. Also das war ein ganz großer Punkt, weil ich wollte unbedingt, dass was hier entwickelt wurde, auch hier bleibt. Also auch um einfach zu zeigen, okay, wir machen hier im Osten auch echt tolle Sachen.
Im Osten, wie das klingt.
Ja, letztendlich ist es doch auch so. Also ich bin Jahrgang 86. Ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, dass ich aus dem Osten komme. Im Gegenteil, ich finde, wir müssen das viel, diese guten Geschichten viel mehr erzählen. Aber letztendlich gibt's ja immer noch so einen gewissen Touch. Und weiß ich nicht, das Thema Wahlen beispielsweise, das will ich jetzt gar nicht ansprechen. Aber mir ist es wichtig, dass wir wirklich den Wirtschaftsstandort Thüringen stärken und das als möglichst attraktiver Arbeitgeber für die Region. Ja, und diese Vision von diesem Unternehmen am Ende so umzusetzen, wie es jetzt heute schon in Teilen existiert, das war auch am Anfang nicht ganz einfach. Du erinnerst dich vielleicht noch ganz am Anfang, als es um die Finanzierung ging. Also ich war noch mit Marcel damals unterwegs.
Marcel ist einer der vier Gründer.
Genau, Marcel ist einer der vier Mitgründer. Ich war mit ihm unterwegs, zurück von einer Veranstaltung aus Paris, der sogenannten Paris Space Week. Wir saßen beide im Zug, im TGV und wir waren total entmutigt. Also unsere Köpfe hingen nach unten. Wir haben Space Optics dort vorgestellt, obwohl die Firma noch gar nicht gegründet wurde. Und die Leute, die kamen zu uns und wollten uns erzählen, wie es geht. Und vor allem wollten sie uns aber auch erzählen, was wir alles falsch machen. ne, um dann im nächsten Satz zu sagen, ja, aber wenn ihr zu mir kommt und mein Geld nehmt, dann zeige ich euch mal, wie es richtig funktioniert. Wir haben uns beide angeschaut und dachten, so ein Quatsch, das kann es doch nicht sein. Also wir gründen uns doch nicht aus, starten ein Unternehmen, um dann direkt wieder von jemandem abhängig zu sein und uns sagen zu lassen, wie es funktioniert, wenn wir eigentlich wissen, wie die Technologie am besten funktioniert.
Aber ihr hattet ja dann auch noch eine ganz andere Situation, oder? Kann ich mich auch dran erinnern.
Ja, das war...
relativ am Anfang noch.
Das war da irgendwie genau das Kontrastprogramm. Wir hatten ganz am Anfang, am dritten Tag nach der Gründung, eine Firma da, die saßen bei uns und die wollten auf einmal uns direkt wieder kaufen. 2 Monate zuvor erzählt uns jemand, das geht alles überhaupt nicht so und 3 Tage später wollten sie uns schon kaufen. Das war es aber dann auch nicht. Also dafür brauchen wir uns dann auch nicht machen. Aber diese beiden Situationen, das war auf jeden Fall rückblickend ein ganz entscheidender Punkt oder eine ganz entscheidende Phase, die uns in unserer Struktur bis heute geprägt hat, weil wir sind bis heute nicht Venture Capital finanziert, heißt, wir haben keine fremden Investoren in der Firma drin. Damit bauen wir das alles komplett selbst auf und damit geht's vielleicht nicht ganz so schnell wie bei anderen Startups, aber dafür geht's ein bisschen nachhaltiger und eben Stück für Stück.
Aber ich glaube, man darf an der Stelle ruhig sagen, dass ihr eine Landesbürgschaft von der Bürgschaftsbank Thüringen habt. Das ist ja kein Geheimnis, nicht, dass die ganzen Leute jetzt denken, oh, wo haben die das Geld her?
Nee, das ist kein Geheimnis. Also so eine Bürgschaft ist als Sicherheit total wichtig für die Finanzierung am Anfang, war auch für uns total wichtig. Aber auch mit der Bürgschaft ging es nicht von selbst. Ne? Also im Gegenteil. Du hast vorhin das Beispiel gehabt mit dem Bäckergeschäft und dem Blumenladen. Das kann man irgendwie verstehen, was da passiert. Unsere Branche ist eben einfach nicht so leicht zugänglich. Generell, wenn es bei Neugründungen um Gründungen mit großem Kapitalbedarf geht, das war ja bei uns der Fall, dann sind natürlich Banken allgemein erstmal skeptisch und zurückhaltend. Und das, glaube ich, um das zu schaffen, da mussten wir auf der einen Seite ziemlich gut überzeugen und zum anderen aber auch den richtigen Finanzierungspartner finden.
Aber mit der Zurückhaltung, was jetzt die Kredite und die Finanzierung angeht, das kann ich total verstehen, weil es als Außenstehender wirklich schwierig nachzuvollziehen ist, was ihr da eigentlich genau entwickelt und produziert, was das Ganze am Ende, um mal wieder auf den Begriff zu kommen, mit New Space zu tun hat. Also vielleicht geben wir da jetzt wirklich mal irgendwie einen detaillierteren Einblick.
Ja, wir können es versuchen mal zu erklären. Also um diesen ganzen Begriff mal zusammenzufassen, New Space, muss man vielleicht erstmal wissen, wie es bisher in der klassischen Raumfahrt funktioniert hat. Also dieses klassische Raumfahrtgeschäft, das wurde über Jahrzehnte von großen Institutionen gesteuert. Also in Europa ist das die Europäische Weltraumagentur, die ESA, in Nordamerika ist es die NASA, in Japan beispielsweise ist es die JAXA. Dieser Begriff New Space, der beschreibt jetzt eigentlich die Privatisierung und die Kommerzialisierung des Raumfahrtgeschäftes und gleichzeitig die Verzahnung der kommerziellen Raumfahrt mit der klassischen Wirtschaft. Das heißt, dieser ganze Markt, der wird jetzt viel mehr von privaten Unternehmen gesteuert. Sehr, sehr viele junge Unternehmen, sehr viele Startups und alle möchten neue innovative Technologien entwickeln, die zum einen viel kostengünstiger sind als die bisherigen Möglichkeiten, zum Teil auch nachhaltiger sind als die bisherigen Möglichkeiten, um Anwendung im Weltraum zu ermöglichen oder auch den Zugang zum Weltraum zu ermöglichen.
Also diese Verzahnung von der kommerziellen Raumfahrt, ESA, NASA, mit der klassischen Wirtschaft, so hört sich jetzt so an wie, ja, die ganzen dicken Fische bestimmen da oben irgendwie das All, aber letztendlich entsteht ja daraus auch ein neues Konstrukt, was ja auch nicht so ganz dumm ist, ne? Weil am Ende entsteht dadurch ja auch eine Art Wettbewerbsgedanke, als wenn sagt man nicht, ne? Aber als würde alles nur von einer zentralen Stelle wie der ESA oder der NASA gesteuert werden. Und dieser Wettbewerbsgedanke, der wirkt ja auch irgendwie als Katalysator. Ja. Also was ich meine, das treibt das ja auch einfach schneller voran.
Ja, genau.
Und warum das notwendig ist, das schneller voranzutreiben, kannst du ja vielleicht noch mal kurz sagen.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz normale Entwicklung, wie es einfach passiert, wie so ein Markt funktioniert. Aber das stimmt, was du sagst, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also ESA und NASA sind natürlich trotzdem weiterhin extrem wichtig. Ja, weil vor allem für die großen wissenschaftlichen Missionen, also wo kommen wir alle her, das sind die Fragen, die ja irgendwie alle interessieren, da setzen die im Prinzip die Richtlinie. Aber was jetzt den kommerziellen Markt angeht, also Kommunikation, Erdbeobachtung, da gibt es jetzt auf einmal total viele neue Player am Markt, da gibt es total viele neue Unternehmen und auf einmal einen riesen Wettbewerb, womit das Ganze natürlich extrem an Geschwindigkeit gewinnt.
Eine Sache, die ist mir auch aufgefallen, da hast du gesagt, den Zugang zum Weltall erleichtern. Da musste ich jetzt ehrlich gesagt an alle die denken, die sagen, noch mehr Weltraumschrott da oben. Aber da kann man ja eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern direkt erwidern, dass es mittlerweile Regelungen gibt, die bestimmen oder Materialien vorschreiben, die dann beim Eintritt in die Atmosphäre einfach besser verglühen.
Ja, man ist in den Anfängen. Also das Thema Weltraumschrott ist natürlich ein sehr kritisches Thema und immer noch ein großes Thema. Man ist aber dabei, das langsam zu regulieren und da Ideen zu entwickeln. Aber ich glaube, das ist so ein großer Punkt, da sollten wir wahrscheinlich irgendwann mal eine Extra-Folge zu machen zum Thema Weltraumschrott.
Ja, auf jeden Fall. Übrigens bei der Recherche zu dieser Folge bin ich auf Amy Webb gestoßen. Kennst du die?
Die Zukunftsforscherin.
Genau, Amy Webb ist eine renommierte Zukunftsforscherin. Und wenn die sich irgendwie mal zu Technologietrends äußert, dann werden plötzlich immer alle super hellhörig. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Amy Webb eben davon ausgeht, dass das Internet aus dem Weltall mal enorme Relevanz bekommen wird. Und wenn man ja sich überlegt, dass eigentlich seit einigen Jahren Elon Musk gefühlt wochenweise Satelliten in Sofagröße da hochschießt, um auch noch irgendwie in den entlegensten Winkel der Erde Hochgeschwindigkeitsinternet zu bringen, dann ist das, was sie sich da irgendwie glaubt zu wissen, gar nicht so weit hergeholt, ne? Und ich glaube, Elons Plan ist es ja, irgendwann da oben 40.000 kreisen zu lassen.
Ja, ich glaube, mein letzter Stand ist, dass schon 6.000 Satelliten oben sind, also um die 6.000 ungefähr. Aber trotzdem, das ist ja völlig unvorstellbar, 6.000 Satelliten, die alle irgendwie miteinander arbeiten. Und Elon Musk mit seiner Starlink-Konstellation ist ja nicht der Einzige.
Das ist das, was man dann nach dem Grillen abends immer oben am Himmel sieht, oder?
Ja, genau. Also wenn es ein guter Abend ist, man hat schöne Sicht und so bei Dämmerung kann man das manchmal sehen. Die fliegen dann wie in so einer Perlenschnur oben.
Da denkt dann jeder, oh, warum leuchtet der große Wagen so hell?
Ja, es ist nicht der große Wagen, nee.
Ich dachte das schon mal,
Nee, das ist Starlink. So. Und davon gibt es jetzt schon 6.000. SpaceX sind ja nicht die Einzigen, die das machen wollen, sondern es gibt ja noch Amazon und es gibt noch andere Unternehmen.
Durfte man jetzt Amazon sagen? Durftest du jetzt Amazon sagen?
Darf das weiß ich nicht. Jeder bestellt bei Amazon. Warum soll ich Amazon nicht sagen?
Jetzt hast du es gleich 5-mal gesagt. Jetzt hör auf.
Okay. Kauft bei SpaceOptics, nicht bei Amazon.
Doppelt mit diesem ganzen Markt.
Nein, aber ja, also Amazon und SpaceX, das sind ja einige davon. Aber es gibt ja viele, viele mehr Unternehmen. Meistens sitzen die in den USA, die eigene Konstellation, eine eigene Infrastruktur aufbauen wollen im Weltraum.
Und deshalb muss sich Deutschland auch ranhalten.
Genau, deshalb muss sich Deutschland da ein bisschen ranhalten. Europa natürlich,
deshalb
aber auch.
Deshalb auch NewSpace.
Deshalb NewSpace. Und es sind nicht nur die Unternehmen, es sind natürlich auch Nationen oder auch die Europäische Union. Die alle wollen da nicht hinterherhängen. Und letztendlich ist es auch das Thema Internet per Satellit für unser Unternehmen mit Sitz hier im Weimarer Land extrem wichtig, weil für diese Anwendung werden eben unsere Optiken in sehr, sehr hohen Stückzahlen gebraucht.
Ihr helft also, dass Deutschland nicht abgehangen wird und auch noch einen Platz im All kriegt.
Wir tun unser Bestes, ja. Wir sind auf jeden Fall nicht SpaceX, aber wir sind zumindest SpaceOptics.
Na, die Verwechslungsgefahr ist garantiert.
Ja, das hoffe ich.
Also Stichwort NewSpace bzw. NewSpace-Initiative, das finde ich total interessant. Da muss ich gleich nochmal, weiter ausholen. Der BDI, der Bundesverband der Deutschen Industrie, hat nämlich mit Unternehmen und Verbänden eine NewSpace-Initiative gegründet, also genau aus dem Grund, ne, dass Deutschland eben nicht hinterherhinken soll. Mit dabei sind da so welche wie der Automobilverband VDA, der Software-Riese SAP und sogar, das hatte ich ja ganz, ganz, ganz am Anfang mal gesagt, sogar die Deutsche Bahn.
Ja, also es ist total super, dass es diese Initiative gibt. Die gibt es jetzt seit 2-3 Jahren und die hat das Ziel, einfach das ganze Thema NewSpace in Deutschland zu stärken und vor allem aber auch auf die politische Bildfläche zu heben. Mittlerweile sind da mehr als 90 Unternehmen dabei und es gibt verschiedene Arbeitskreise, in denen gearbeitet wird, bis hin zu Themen, die man jetzt vielleicht nicht direkt vermutet, wie Weltraumrecht.
Aber jetzt sag nochmal, was hat jetzt die Deutsche Bahn damit zu tun? Warum ist die damit dabei?
Naja, letztendlich wollen die mit Hilfe von Satellitendaten ihr Schienennetz überwachen oder auch beispielsweise die Position von Güterzügen bestimmen.
Okay, und was macht das für einen Sinn?
Ja, um damit einfach mehr oder weniger in Echtzeit den Transport von Waren zu kontrollieren.
Okay, also nichts mit besserem Internet für Reisende?
Nee, leider nicht. Aber das ist vielleicht am Ende gar nicht so schlimm, wenn nicht im Zug jeder auf sein Handy oder seinen Laptop schaut. Und dann kann man sich mal wieder miteinander unterhalten.
Ach so?
Ne?
Daran werde ich dich auf jeden Fall erinnern, wenn es das nächste Mal so weit ist.
Ich kann ja beim nächsten Mal einfach mal gar nichts sagen und wir sprechen ja jetzt auch hier so viel miteinander.
Ja, das ist ja auch der Sinn des Podcasts, aber wir können hier und jetzt auch einfach Schluss machen.
Ja, aber vorher sollten wir auf jeden Fall noch einen Ausblick geben auf das, was wir uns beim nächsten Mal überlegt haben. Nämlich in der nächsten Folge soll es darum gehen, wie man mit Satellitendaten die Landwirtschaft bei den heutigen Herausforderungen unterstützen kann.
Ja, und damit auch Wasserressourcen schon da einsetzen kann.
Genau.
Bis dahin könnt ihr uns gern all eure Fragen rund ums Thema NewSpace und auch Firmengründung an podcast@spaceoptics.de schicken. Und dann hören wir uns wieder im Herbst.
Ja, ist ja noch gefühlt Lichtjahre entfernt, ne?
Naja, so lange ist jetzt auch nicht mehr hin. Bevor wir jetzt wirklich uns verabschieden, habe ich tatsächlich noch eine Frage. Hättest du eine oder mehrere Wunschkandidaten, die du gerne mal einladen würdest?
Ja.
Du sagst jetzt bestimmt sowas wie den Astronauten Alexander Gerst.
Ja, also das wäre natürlich super, wenn der hier mal im Studio sitzt und uns ein paar Fragen beantwortet. Aber Hauptsache, du sitzt mir wieder gegenüber.
Ach, das hast du jetzt aber schön gesagt.
Sehr gern.
Na dann, bis zum nächsten Mal.
Ich sage ad astra.
Was hieß das jetzt?
Zu den Sternen.
Nicht dein Ernst.
Space 4. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer.